Das NDR 2 Update um 5 mit Katrin Schlass.
Heute vor 10 Jahren hatte der Co-Pilot die Germanwings-Maschine zum Absturz gebracht und viele haben heute an die Opfer erinnert. Union und SPD wollen doch ohne festen Zeitplan über eine mögliche Koalition verhandeln. Und mehr Jugendliche sind laut einer Studie von Cybermobbing betroffen. Man kann nur ahnen, was dieser Tag, dieses Datum für die Angehörigen bedeuten muss. Heute vor 10 Jahren hatten sich zum Beispiel Eltern darauf gefreut, dass ihr Kind von der Klassenfahrt aus Spanien zurückkommt. Aber die Germanwings-Maschine aus Barcelona, die ist nie in Düsseldorf gelandet. Der Co-Pilot hatte sie absichtlich gegen eine Felswand gesteuert in den französischen Alpen. 150 Menschen sind bei dem Absturz ums Leben gekommen. An Bord war auch eine Schülergruppe aus Haltern in Westfalen. Auch da haben die Menschen heute an die Opfer erinnert.
Heute Vormittag, genau um 10.41 Uhr, läuten die Kirchenglocken in Haltern am See. Es ist der Zeitpunkt, als das Germanwings-Flugzeug vor 10 Jahren in das französische Bergmassiv krachte. Mit an Bord damals 16 Schüler und Schülerinnen sowie 2 Lehrerinnen des Josef-König-Gymnasiums in Haltern.
Elena Bless, Sonja Zerzek, Lea Drüppel.
Der jetzige Schulleiter verliest heute Vormittag die Namen der Getöteten, die seit 10 Jahren schmerzlich vermisst werden an seiner Schule. Alle rund 1000 Schülerinnen und Schüler und alle Lehrkräfte stehen auf dem Schulhof. Alle harren still aus im strömenden Regen. Ebenfalls auf dem Schulhof dabei ist die Seelsorgerin Cecilia Scholten. Die Psychologin aus Haltern hat damals direkt nach dem Absturz Eltern und Geschwister der Getöteten im Josef-König-Gymnasium betreut.
Das erste Trauma beim Flugzeugabsturz selber, als klar war, die Schulklasse war im Flugzeug drin und ist getötet worden. Und zum zweiten Mal, 48 Stunden später, als rauskam, dass der Pilot die Maschine absichtlich gegen den Berg geflogen hat.
Der damalige Schulleiter des Josef-König-Gymnasiums, Ulrich Wessel, musste den Eltern damals die Nachricht überbringen, dass ihre Kinder tot waren. Es sei der schlimmste Moment in seinem bisherigen Leben gewesen.
Das sieht man aber auch, wenn man über die Friedhöfe geht. Die Gräber schreien im Prinzip noch so wie am ersten Tag. Liebevoll geschmückt die Gräber, je nach Jahreszeit, auch an den Geburtstagen der Kinder. Und man merkt einfach in den Gräbern, dass der Schmerz der Eltern nach wie vor eben unermesslich groß ist.
Infos von Detlef Proges für NDR 2 in Haltern. Und zu der Trauer kommen immer noch viele ungeklärte Fragen. Zum Beispiel, warum der Co-Pilot in seinem Zustand überhaupt an dem Tag im Cockpit der Maschine saß und wer dafür verantwortlich war. Das ist juristisch noch nicht aufgearbeitet. Justine Rosenkranz, NDR 2 Dortmund.
2 Jahre nach dem Absturz hat die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft die Ermittlungen eingestellt mit dem Ergebnis, dass der Co-Pilot der alleinige Verantwortliche für den Absturz ist. Damit wollen sich viele Angehörige aber nicht abfinden. Sie sind der Meinung, dass Fehler passiert sind. Fehler bei den Fliegerärzten, die Piloten jährlich auf ihre Tauglichkeit untersuchen. Und die unterstehen dem Luftfahrtbundesamt. Gegen das, also gegen die Bundesrepublik Deutschland, haben 32 Angehörige im Juli 2023 Klage auf Schmerzensgeld eingereicht. Wann es zu einem Verhandlungstermin kommt, ist noch offen.
Das klang schon ziemlich sportlich. Bis Ostern wollte der wohl künftige Kanzler Merz die neue Regierung bilden. Union und SPD haben sich auch schon auf einiges verständigt in ihren Koalitionsgesprächen. Und heute, also praktisch jetzt gerade, sollen die jeweiligen Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vorlegen. Aber so ganz flüssig scheint es dann doch nicht zu laufen. Heute hieß es jedenfalls, wir machen uns da keinen Druck. Es dauert so lange, wie es dauert. Dagmar Pepping, NDR 2 Berlin. Warum denn jetzt auf einmal doch mehr Zeit?
Weil sie, glaube ich, merken, wie knifflig einige Fragen noch sind. Wir haben jetzt etwas mehr als 3,5 Wochen, dann wäre Ostern. Und bis dahin muss ja nicht nur der Koalitionsvertrag zusammengeschrieben werden und alles ausgeräumt werden, wo sie noch weit auseinander liegen. Sondern dann muss ja auch die SPD noch die Basis befragen. Und es gibt einen kleinen Parteitag der CDU, das frisst ja alles Zeit. Und deswegen, glaube ich, haben sie jetzt erkannt, dass sie sich etwas mehr Zeit nehmen lassen, dass sie sich etwas mehr Zeit geben. Und das könnte dann auch durchaus bis in den Mai laufen.
Und an welchen Punkten liegen Union und SPD nennen das vor allem noch über Kreuz?
Ich glaube, das sind 3 Dinge. Zum einen das Thema Migration und Asyl. Das andere ist das Thema Finanzen und Steuern. Da geht es zum Beispiel auch darum, wie man die Wirtschaft wieder zum Laufen kriegt und auch wie man eine Reform bei den Steuern macht. Da geht es nicht nur um Unternehmen, sondern auch um unsere Einkommensteuer. Da sollen ja insbesondere mittlere Einkommen entlastet werden. Und das ist wirklich dann die Frage des Details. Und da steckt der Teufel wirklich im Detail. Und auch genauso wie beim Thema Migration, da geht es ja um die Zurückweisung an den Grenzen, noch nicht gelöst. Und das dritte Thema ist der Punkt, Punkt Soziales. Wie baut man konkret das Bürgergeld um? Auch da Teufel im Detail.
Und wie läuft das Ganze dann weiter ab, wenn die Arbeitsgruppen da jetzt ihre Ergebnisse präsentieren?
Tja, 16 Zettel werden jetzt aneinandergereiht. Das wird ein ganz langer Text. Darüber beugen sich dann erstmal die Generalsekretäre, gucken, wo die größten Unterschiede sind, wo es vielleicht auch Doppelungen gibt. Und irgendwann in dieser Woche werden sich dann die Spitzenpolitiker drüber beugen. Das ist dann diese sogenannte Verhandlungsgruppe. Wir erinnern uns, 19 Spitzenpolitiker aus den drei Parteien, dazu gehören dann auch die Vorsitzenden von Union und SPD. Und die werden sich dann drum kümmern. Und die Regel gilt: je kniffliger die Frage, je wichtiger das Thema, desto kleiner wird die Gruppe, die entscheidet. Und letztlich werden dann am Ende die vier Vorsitzenden, Merz, Söder, Klingbeil und Esken, dann die letzten Streitpunkte ausräumen müssen. Und wie gesagt, die haben sich ja mehr Zeit jetzt eingeräumt. Mal gucken, ob sie es bis Ostern schaffen. Kann klappen. Wahrscheinlich wird es nicht klappen.
Dankeschön, Dagmar Pepping, NDR 2 Berlin. Andere beleidigen, belästigen oder bloßstellen und bedrohen. Das alles erleben auch viele Jugendliche im Netz. Und gerade bei jüngeren Menschen nimmt Cybermobbing auch zu. Das hat die aktuelle Sinus-Jugendstudie im Auftrag der Barmer Krankenkasse ergeben. Die Experten hatten im Herbst rund 2000 Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren befragt. Und etliche von ihnen haben Cybermobbing selbst erlebt oder sie kennen jemanden, dem das passiert ist. Und das vor allem bei WhatsApp oder TikTok. Dazu die Frage an Susanne Klein von der Barmer in Hamburg. Wie und wo macht sich Cybermobbing also vor allem bemerkbar?
Es fängt ganz schleichend an. Am Anfang merkt man vielleicht gar nicht, dass man hier Mobbingopfer wird. Das geht los mit Beleidigungen. Dann können auch Gerüchte über einen in die Welt gesetzt werden, ne? Dass schlecht geredet wird über einen. Mit einmal wird man aus Gruppen ausgeschlossen, zum Beispiel aus WhatsApp-Gruppen. Oder man stellt fest, die Freunde sind in Gruppen drin, in der man selber gar nicht drin ist. Dann geht's weiter, Posten von peinlichen Bildern zum Beispiel, von Videos oder auch sowas wie Belästigung, um nochmal so ein paar Gründe oder Arten zu nennen, wie sich Cybermobbing äußert.
Und was löst das dann bei den Betroffenen aus?
Ja, das führt natürlich zu starken Verhaltensänderungen. Das kann zu sozialen und zu psychischen Problemen führen, auch stressauslösend sein, zu Angstzuständen führen, auch zu einem verminderten Selbstwertgefühl natürlich, gerade wenn ich auch aus Gruppen ausgeschlossen bin, bis hin zur Beeinträchtigung von schulischen Leistungen oder eben auch zu der totalen sozialen Isolation.
Und welche Hilfen können diejenigen bekommen, die das erleben? Und wie lässt sich da vielleicht auch gegensteuern?
Ja, da möchte ich als erstes einfach mal den Krisenchat nennen. Krisenchat.de ist ja die größte Plattform, die größte Online-Plattform, wo sich gerade junge Menschen hinwenden können, wenn es Probleme gibt und dort mit Psychologen sprechen können. Ich glaube, das Primäre ist wirklich auf Verhaltensänderungen der Jugendlichen zu achten. Im Elternhaus zum Beispiel. Ne, verändert sich das Kind mit einmal, verändern sich Essgewohnheiten, zieht es sich zurück, isoliert es sich. Das sind so Anhaltspunkte, wo ich dann aktiv werden sollte. Und auch genauso in der Schule, ne, lassen die schulischen Leistungen nach. Das ist das, wo Lehrer und Lehrerinnen dann natürlich gewahrschaut sein sollten, da vielleicht doch mal Dinge zu hinterfragen.
Susanne Klein von der Barmer in Hamburg, vielen Dank.
Und vielen Dank auch an dich. Das war Katrin Schlass mit dem NDR 2 Update um 5.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.